Guten Abend, liebe Zuschauer bei YouTube und bei Zoom. Und hallo, liebe Yvonne, herzlich willkommen beim heutigen Live-Chat. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Herzlichen Dank für die Einladung an euch alle und schön, euch zu sehen hier auf Zoom. Auf YouTube kann ich euch nicht sehen, aber ich kann eure Fragen dann hören, wenn ihr was fragen mögt. Genau. Und bevor ich den Raum für Fragen öffnen möchte, würde ich gerne dazu einladen, dass wir einmal gemeinsam nochmal uns in die Stille begeben und hier gemeinsam ankommen in dem Moment, so wie er jetzt gerade für dich auftaucht. Und dazu darfst du auch gerne noch mal kurz deine Augen schließen und auch gerne seufzen, einmal so hinspüren, was jetzt gerade lebendig in dir ist. Das muss gerade nichts passieren, nichts geschehen. Es geht mehr darum, wahrzunehmen, was in diesem Moment für dich auftaucht an Gedanken, Gefühlen, Körperwahrnehmungen. Und erlaub dir, in diese Stille, in diesen Moment hineinzusinken, in dem nichts zu tun ist und dem es nichts zu wissen gibt. In dem alles so sein darf, wie es gerade ist. Und zu bemerken, auch gleich, wenn du vielleicht Fragen hast, wenn was für dich auftaucht, aus welchem Raum heraus geschieht das? Woher kommt die Frage, wenn sie auftaucht? Ist es eine Frage aus dem Kopf, eine Frage aus dem Herzen? Die Einladung von mir ist immer, aus der direkten Erfahrung heraus, aus der Wahrnehmung heraus, in die Begegnung, auch in die Kommunikation zu gehen und ja, den Kopf nicht weiter zu füttern, den füttern wir den ganzen Tag. Und selbst wenn Fragen auftauchen, dass es Fragen sind, die verbunden sind mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwärtigkeit. Und ja, wenn du jetzt schon was fragen möchtest, sehr gerne. Ansonsten können wir auch gerne noch in der Stille sitzen und horchen und lauschen, welche Impulse auftauchen möchten.
Es gibt eine erste Frage bei YouTube und zwar von Wolfgang. Bitte sage etwas über den Sterbeprozess und die Idee, dass es den Tod gar nicht gibt. Wie kann ich mich auf das Sterben vorbereiten?
Also zunächst mal vermute ich weiß es jetzt nicht genau, dass mit dem Sterben das Sterben des Körpers gemeint ist oder das Sterben des Egos, das ist jetzt die Frage. Das Sterben des Körpers geschieht sowieso ganz natürlich und ist wesentlich leichter, wenn davor schon die Identifikation mit dem Körper losgelassen wurde. Das heißt, wenn davor schon erkannt wurde, dass du nicht der Körper bist, sondern dass du mehr bist als dein Körper, dann wird der Prozess des weltlichen Sterbens leichter sein für dich. Und der Sterbeprozess des Egos ist für mich aus meiner eigenen Erfahrung einer, der in Wellen kommt. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass das Ego gestorben ist und dann war gut, sondern dass immer wieder Sterbeprozesse stattfinden. Und zwar immer dann, wenn wir Identitätsschichten einfach loslassen, erkennen und uns immer wieder an diesen Abgrund stellen und immer wieder bereit sind, in dieses Unbekannte hineinzugehen, weil letztendlich ist genau das das Sterben des Egos, dass wir das Unbekannte zulassen, das Unbekannte willkommen heißen, weil das Ego letztendlich ja genau das Gegenteil ist, nämlich die Struktur, die sich Sicherheit und Kontrolle wünscht. Und ja, Es geschieht zum Glück für die meisten. Es gibt ja auch spontane Erwachensprozesse, wo wirklich alles wegfällt. Und das ist für viele erstmal ein Schock, auch wirklich fürs System ein Schock. Aber für die meisten von uns geschieht es ja nicht so, sondern für die meisten von uns geschieht es ja wirklich Schicht für Schicht und so, dass wir uns immer mehr damit anfreunden können, zu sterben, um dann zu erkennen, dass wir eigentlich gar nicht sterben, sondern dass wir mit jedem Sterben eigentlich ins Leben hineingehen. Und zwar in das Leben, was frei ist von Kontrolle und was frei ist von diesen Strukturen, die uns letztendlich auch immer ein Stück weit, ja, ich habe gesagt, gefangen halten. Es gibt Menschen, die finden diese Strukturen hilfreich und das ist tatsächlich auch so, also diese Identitätsstrukturen. Aber unterm Strich, wenn wir genau hinschauen, werden wir feststellen, dass da noch viel, viel mehr möglich ist als das, was wir eben in unserer Identität sonst leben oder zulassen können. Ja. Weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, Wolfgang. Du darfst gerne auch noch mal eine weitere Frage sonst stellen. Ja, Hermann hat die Hand gehoben. Schaltest du den Preiswand hier? Super, danke.
Hallo erstmal und guten
Hallo.
Abend.
Ich bin nicht zu sehen.
Es ist manchmal die Rede von der sogenannten von dem sogenannten großen dunklen Tal der Seele oder sowas ähnliches, was man durchschreiten müsse. So oder ähnlich. Die Frage, die mich seit geraumer Zeit immer wieder bewegt, ist, ich habe so in den letzten paar Jahren beliebig tiefe Täler auch erlebt. Gleichwohl gibt es dann immer so eine zweifelnde Stimme, die eben genau diese Frage stellt, nämlich, woher weiß ich, inwieweit das jetzt tatsächlich ein, ja, wie soll man sagen, ein konstruktiver Sterbevorgang ist, hätte ich beinahe gesagt, also ein Abstoßen weiterer Ego-Bestandteile und idealerweise ein bei mir selbst ankommen. Oder aber ob es auf der anderen Seite, kann ja auch sein, nicht doch irgendein raffiniertes, merkwürdiges, intergalaktisches, neues Ego-Konstrukt ist, wo dann das super raffinierte Ego in Koalition mit kreativen Kräften um die hohle Fichte herumkommt und irgendwie sowas Merkwürdiges baut, sondern oh, du bist in einem Aufwachprozess, oh, was natürlich auch dann nur eine Kopfgeschichte ist. So, ja, so. Also Kurzfassung, woher weiß ich, ob das jetzt, ob da irgendwas passiert oder aber ob es nur wieder eine weitere Ego-Nummer ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ankommt. Danke.
Danke dir für die Frage, ja. Ich beginne mal wieder bei meiner eigenen Erfahrung und ich habe tatsächlich aufgrund von Trauma, das immer wieder aufgetaucht ist, glaube ich, viele Schleifen gedreht. Also eben Schleifen in dieser, ich glaube, es heißt dunkle Nacht der Seele, immer wieder in Phasen, die depressiv waren, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe das Gefühl, hier war ich schon mal. Und das hing tatsächlich damit zusammen, dass es die Wiederholung einer Traumatisierung war, die immer wieder aufgetaucht ist und sich einfach dunkel angefühlt hat. Und am Ende ich zwar irgendwie wieder rausgekrabbelt bin, aber nicht das Gefühl hatte, es ist irgendwas von mir abgefallen danach. So. Es war dann kurz wieder Ruhe, bis die nächste Welle kam und dann war ich da wieder drin, wie in so einer Waschmaschine. Und an der Stelle, wenn es wirklich um Trauma geht, da kann ich aus meiner Erfahrung nur berichten, dass es super hilfreich war, mit einer guten körperbezogenen Therapie mir diese Themen einfach anzuschauen und erstmal Ruhe ins System zu bringen. Also es geht nicht darum, gehöre auch zu denen, die immer gedacht haben, je stärker und intensiver dieser Prozess, desto mehr Aufwacherfahrung ist es. Also immer schön reinballern und je ausgeflippter, desto besser. Und auch da zu bemerken, dass das auch nicht gestimmt hat, sondern dass es wirklich es braucht diesen Druck nicht, es braucht auch nicht irgendwie weder eine Peak-Erfahrung, also so eine Riesenerfahrung in abgespaced, also in so Bliss-Zustände, also so Glückseligkeitszustände, noch den völligen Absturz in irgendwelche Tiefen. Und was da hilft, ist, wenn unser Nervensystem, unser Körper einfach so gut in der Lage ist, das, was dann auftaucht, zu halten, damit ich gar nicht erst da reinstolpere in diese dunklen Täler. Und das wird tatsächlich eben unterstützt, wenn wir ein Nervensystem haben, was in der Lage ist, mit dem, was dann auch kommt und was sich ja auch real nach Sterben anfühlen kann, auch wenn es nicht so ist, was das dann auch gehalten werden kann. Weil was passiert, wenn wir mit diesem Sterben des Egos jetzt in Kontakt kommen? Und unser System ist nicht reguliert, also das ist einfach noch nicht in der Lage, diesen Raum zu halten, dann haben wir klassische Traumareaktionen oder halt diese Reaktionen, die uns schützen wollen. Das ist Angriff, Flucht oder Starre oder eben dann ganz abhauen, also dissoziieren, einfach rausgehen aus dem Ganzen. Und dann ist meiner Erfahrung nach, ist es diese Schleifen drehen, weil unser System sagt einfach, das ist hier zu viel, das ist zu gefährlich, ich bin hier raus. Und wenn ich das halten kann, kann es immer noch sehr intensiv sein, aber es hat nicht mehr diese Qualität von völliger Verzweiflung. Das hat nicht diese Qualität von jetzt ist alles zu spät und alles zu Ende. Auch wenn es zum Teil in meiner Erfahrung jetzt wesentlich intensiver ist, als es noch war, wie der Körper noch nicht in der Lage war. Also mein Gefühl ist auch, je mehr es aufgeht, desto mehr kann durchkommen, sowohl an Bewusstsein, aber halt auch an diesen Energien, die noch nicht erlöst sind. Sie haben aber nicht diesen Effekt von, dass es mich komplett umschmeißt und ich dann irgendwie völlig erledigt im Bett lieg und eine Woche lang nicht aufstehen kann oder so. Was ich auch erlebt habe in den Zeiten, als es eben noch nicht dieses stabile Gefäß hier gab. Das ist jetzt mal die eine Erfahrung, die ich dazu teilen kann. Guck gerade mal, ob noch mehr auftaucht. Ansonsten mit dem Aufwachen oder mit diesem ganzen Prozess ist es ähnlich wie mit der Hingabe, da habe ich viel zu geteilt. Wir können versuchen, das zu manipulieren. Und das bemerken wir zum Beispiel daran, dass es einen Umzug gibt. Also ich mache etwas, um etwas zu erreichen. Das ist eine klassische Ego-Struktur. Also wenn ich sage, ich mache jetzt hier dieses, ich gebe mir jetzt diesen Trip hier und die dunkle Nacht der Seele, um endlich ins Licht zu gehen, um endlich zu erwachen, dann sind wir da vom Ego gesteuert. Oder wenn ich zum Beispiel sage, das sind so schöne Wörter, an denen wir es erkennen in unserer eigenen Sprache, wenn ich sage, das ist ja immer noch da, das sagt auch das Ego. Das Leben, der jetzige Moment ist, wie er ist, da ist nicht zu viel, da ist nicht zu wenig, der ist genauso, wie er ist. Aber wenn wir da noch ein Noch reinmachen, also gerade im Bereich Hingabe höre ich das öfter von Leuten, die sagen, jetzt habe ich mich wirklich super gut hingegeben und jetzt ist dieser Schmerz oder diese Traurigkeit oder was auch immer immer noch da. Da merken wir auch, da gibt es ein Ziel. Ich wollte eigentlich, dass es weggeht. Und mit Hingabe kann ich nicht verhandeln, mit dem Leben kann ich auch nicht verhandeln. Ich kann es nicht austricksen. Ihr kennt alle das Märchen von, na, Frau Holle. Da gibt es diese zwei jungen Mädchen, die sich auf den Weg machen und diese verschiedenen Aufgaben lösen sollen. Und die zweite, die Pechmarie, die macht das umzu. Die holt das Brot raus, weil sie hofft, dass sie dann auch an das Gold kommt. Und die schüttelt den Baum, damit sie hofft, sie kommt an das Gold. Das ist das klassische Ego, das eine Absicht verfolgt. Und die Goldmarie macht das aus reinem Herzen. Sie macht das, weil hier drinnen ein Impuls ist, der ihr sagt, das ist richtig, das fühlt sich stimmig an für mich. Und ich will darüber nichts, ich habe keine Absicht dahinter, außer dass es stimmig ist für mich. Und dieses Märchen finde ich ganz wunderbar als Vergleich, wie wenn wir in diese Prozesse gehen, zu überprüfen, habe ich eine Absicht, verfolge ich damit irgendwas? Oder ist es einfach so, dass es mich da wie magisch hinzieht, magnetisch schon hinzieht, dass es hier so ein, ja, dieses Gefühl gibt, das ist mein nächster Schritt, unabhängig, was da oben geplappert wird, ob ich das gut finde oder nicht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu schauen, wo befinde ich mich gerade im Ego eben oder in dieser geführten Energie. Ja.
Hermann, wolltest du noch was sagen, oder ist deine Frage beantwortet?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt in mir so dieses Wort positive Selbstdistanzierung auf. Würde das passen auch aus deiner Sicht? Also eben sich nicht hineinziehen zu lassen, dann in eine neue Identifizierung oder ja, letzten Endes in eine neue Geschichte, also es sind ja immer Kopfgeschichte, also in eine neue Geschichte. Sondern, ja, ich weiß, dass das Ding mit dem Beobachter oder sogar mit dem Bezeuger auch nur eine Zwischenstation sein kann. Gleichwohl ist es so, ist es zumindest meine Erfahrung, ist es ja eine sehr hilfreiche Zwischenstation, derer man sich bedienen kann.
Absolut, genau.
Würde das passen, so aus deiner Sicht?
Ist für diesen ersten Schritt, also wenn ich noch so ganz verklebt bin mit der Identifikation und denke, ich bin dieser Körper, ich bin dieser Mensch, ich bin diese Probleme, was auch immer, ist es erstmal wichtig, dass ich hier Abstand reinbekomme, um überhaupt feststellen zu können und erforschen zu können, womit habe ich es hier eigentlich zu tun, also mit diesem Identitätsding da. Und dafür ist der Beobachter super hilfreich als Werkzeug. Und es passiert tatsächlich aber eben auch, dass dann sozusagen dieses Werkzeug die neue Identität wird. Und das wird vermutlich auch wieder bemerkt werden, irgendwann zu merken, Moment mal, ich bin der Beobachter. Also immer wenn ich bin sage und dann hinten dran was kommt, egal was da kommt, ist Identifikation da, weil ich bin ja dann mit irgendetwas also identifiziert in dem Sinne, dass ich denke, ich bin das, ich bin der Beobachter. Und auch das kann überprüft werden, aber nicht am Anfang, genau, sondern eher dann eher zum späteren Zeitpunkt. Und für den ersten Schritt ist das absolut hilfreich, genau.
Okay. Dankeschön.
Ja, gerne. Und da habe ich auch, also eben wieder die Hingabe, der Beobachter. Es gibt viele wertvolle Werkzeuge. Auch die Hingabe ist kein Dogma. Das heißt jetzt nicht, ich muss mich hingeben und wenn ich das nicht mache und nicht ständig auf dem Schirm habe, dann mache ich was falsch. Die Hingabe hilft eben auch, meinen Willen, also meinen, ich mag dies und ich mag das und das mag ich nicht, zurückzustellen und etwas, in dem Fall auch tatsächlich etwas Höherem, ob es jetzt existiert als Idee oder nicht, das sei mal dahingestellt, mich etwas Höherem hinzugeben oder meinem Herzen hinzugeben, ist auch da ein sinnvolles Werkzeug an einem bestimmten Wegabschnitt. Und auch das löst sich irgendwann auf, weil irgendwann löst sich das, was ich als die Hingebende wahrnehme, auf. Und es löst sich auch das auf, dem ich mich hingebe, weil ich erkenne, dass es auch das ist eine Trennung, die künstlich ist, die so nicht existiert, aber die hilfreich sein kann, um erstmal auch da wieder eine gewisse Weichheit reinzubekommen. Ja.
Hiranyaka Shipu fragt, wie kommt man von der manchmal tobenden Verstandesenergie zur Stille?
Also es gibt unterschiedliche Wege, je nachdem, was da gerade los ist im Kopf. Ein Weg, der immer funktioniert, ist in die direkte Erfahrung dessen, was jetzt gerade da ist, zu gehen. Und der funktioniert über deinen Körper, über deine Sinneswahrnehmungen. Das ist auch der Grund, warum viele Meditationen ja nicht nur frei sind, sondern zum Beispiel den Fokus auf den Atem richten, weil ich damit automatisch mit meiner Aufmerksamkeit hier runter in den Brustraum gehe und in den Atem gehe. Und das hat den Effekt, dass es die Aufmerksamkeit eben verlagert, aber es ist auch zum Teil sehr anstrengend, weil ich jetzt ständig hier mit meiner Aufmerksamkeit sein muss und dadurch dann auch irgendwie nicht wirklich in eine Entspannung komme. Aber trotzdem könnte die Frage dann auch lauten, wenn es dir schwerfällt, in den Körper, in die Sinne zu gehen mit deiner Aufmerksamkeit, was da vielleicht dem im Weg steht. Weil wir die Erfahrungen, die wir machen von Gefühlen und auch natürlich von schmerzhaften Dingen im Körper erleben. Und das ist der Grund, warum wir ganz oft da gar nicht sein wollen mit unserer Wahrnehmung, sondern lieber da oben im Kopf, da ist es sicher, da kann ich mir alles vorstellen und es passiert mir nichts, weil ich habe es ja irgendwie scheinbar im Griff in dieser Fantasiewelt. Und in den Körper zu kommen, ist immer eine Möglichkeit, aus dem Körper aus dem Kopf rauszugehen. Und da kann es eben auch spannend sein, geht es überhaupt? Ja, gelingt es mir? Und wenn nicht, dann da zu forschen, was braucht es? Ja, was braucht es, damit du jetzt gut in deinem Körper ankommen kannst, dass du es dir hier gemütlich machen kannst, so wie du jetzt gerade da bist. Was ich auch empfehlen kann, was mir zum Teil geholfen hat, ist, dass ich aus dem Widerstand rausgehe zu dem Gedankenkarussell, weil was ja passiert ist, wenn wir Widerstand haben, dann geben wir dem eigentlich Futter. Das heißt, wir machen es schlimmer als besser. Das wird dann noch lauter, dass ich aus dem Widerstand rausgehe, indem ich dieser Stimme einen Raum gebe. Zum Beispiel, ich habe das Interview mit dem Ego genannt, indem ich ganz bewusst mich hinsetze und schriftlich, handschriftlich sogar mit Stift und Papier alles aufschreibe, was diese Stimme zu sagen hat. Also nicht so tu, dass es die nicht gibt oder geh weg, sondern du bekommst jetzt die Bühne, ich höre dir zu, erzähl mir alles, was du mir sagen möchtest und das niederschreibe völlig unzensiert. Auch das nimmt den Druck aus dem Kopf raus und weil es zu Papier kommt, es ist anders, wie wenn du es nur durchdenkst. Es passiert etwas anderes, wenn du es aufs Papier bringst, also externalisierst sozusagen alles, was da in deinem Kopf umherspukt. Und manchmal, eine dritte Möglichkeit, kann es auch hilfreich sein, nachzuschauen, also diese Stimme ernst zu nehmen und nachzuschauen, worum geht es eigentlich? Wahrscheinlich geht es jetzt nicht um das ganze Blabla, aber es gibt irgendeinen Grund, warum da oben keine Ruhe ist. Vielleicht sind es jetzt als Beispiel Sorge um die Zukunft oder irgendwelche anderen so eher grundlegenden Themen, die sich versuchen, bemerkbar zu machen und über das viele Denken versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, gehört zu werden. Und auch da kann es dann einfach sinnvoll sein, dem zuzuhören und rauszufinden, also auch wieder über eine Erforschung zu gucken, was ist eigentlich der Glaubenssatz dahinter? Warum, woher kommt, also welche Ursache haben diese Gedanken? Gibt es da irgendein Thema, was ich ausfindig machen kann? Und sich dann da dieses Thema anzuschauen, beispielsweise. Was nicht funktioniert, zu versuchen, die Stimme zu ignorieren. Ich will jetzt aber in der Stille sein. Doch, ich will in der Stille sein. Hat bei mir noch nie funktioniert. Also, das ist tatsächlich, ignorieren wäre auch eine Form von Widerstand in meiner Erfahrung.
Katharina schreibt, ich habe schon seit längerem Kontraktionen in den Füßen. Es fühlt sich an, als wenn sich eine Energie nach oben drücken will. Ich kann es gut lassen, auch wenn es teilweise richtig wehtut. Kennst du sowas?
In den Füßen hatte ich jetzt noch keine Kontraktion. Ich kenne es aus anderen Körperregionen. Grundsätzlich, wenn irgendetwas im Körper auftaucht, was erstmal unerklärt ist, kann es auch immer hilfreich sein, einen Arzt aufzusuchen und abklären zu lassen, gibt es dafür eine Ursache, möglicherweise Magnesiummangel, also wenn jetzt die Füße kontrahieren. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich auch hier, so wie ich jetzt gerade mit den Gedanken schon gesagt habe, mit den Körperwahrnehmungen genau das Gleiche machen, nämlich den Raum dafür halten, so wie du es auch gerade schon geschrieben hattest. Neugierig offen gucken, was ist die Botschaft? Was gibt es da zu erforschen? Gibt es Widerstand gegen dieses Gefühl? Wenn ja, was taucht da auf? Wie gesagt, in den Füßen habe ich jetzt keine Erfahrung damit. Wenn ich es in anderen Körperregionen schon hatte, ist meine Erfahrung damit dann gewesen, dass es sich seinen Weg gesucht hat. Also, dass im Grunde genommen, wenn es wirklich Kontraktionen sind, die energetisch sind, dass jede Energie versucht zu fließen und ihren Weg zu finden, auch durch deinen Körper. Das heißt, wenn es an einer Stelle sehr resistent bleibt, wäre es auch da wiederum interessant zu forschen, was genau ist da, was noch festhält, ja, was nicht in den Fluss kommt, was nicht in die Bewegung kommen möchte. Und ansonsten, wenn es durch den Körper durchläuft, durchlaufen lassen. Und wenn der Körper da gut mit sein kann, wunderbar. Und wenn du merkst, dass du da Angst bekommst oder irgendwelche anderen Dinge auftauchen, dann auch da ist es immer wieder, ich wiederhole mich, so wertvoll zu schauen, dass der Körper in der Lage ist, mit den Dingen zu sein und wenn er das nicht ist, den zu unterstützen. Also wirklich dieses Gefäß immer wieder zu unterstützen, das Nervensystem zu unterstützen, dass was auch immer auftauchen möchte, seinen Raum haben kann.
Perion Nidas schreibt, welche Meinung hast du zur Ursache der Selbstidentifikation? Was denkst du, kann sowas überhaupt, wie kann sowas überhaupt möglich sein?
Also, ich habe in einem meiner letzten Videos dazu schon was gesagt, ich sage es aber auch gerne nochmal. Die Identifikationsstruktur, wenn wir uns die anschauen, dann hat die ja ganz viele Ideen davon, wie die Welt zu sein hat. Also wenn du dir deine Glaubenssätze zum Beispiel anschaust, was du über dich und die Welt und die anderen glaubst. Und in diesen Strukturen ist eben auch ganz viel Kontrolle drin, indem wir das Gefühl haben, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich will oder wenn ich Einfluss habe auf Dinge, dann bin ich sicher. Das heißt, was da drin steckt in der Identität, ist dieses Gefühl von Sicherheit. Struktur gibt Sicherheit. Das wissen wir auch von den kleinen Kindern, dass wenn die komplett strukturlos, ohne Rhythmus, ohne Rituale aufwachsen, dass es sehr große Unsicherheit auch verursacht bei Menschenkindern. Und dass es gut ist, dass es da eine Struktur gibt, auch eine Alltagsstruktur beispielsweise. Und diese Identitätsstruktur eben nicht nur nach außen hin, sondern ja auch vor allem nach innen hin, gegenüber den Gefühlen und dem, was da auftaucht, auch sowas wie ein Manager letztendlich ist, der versucht, das alles irgendwie eben unter Dach und Fach zu halten. Und auch da wieder, wenn wir das Nervensystem dazu holen, unser Nervensystem, auch unser menschliches Gehirn, ist nicht darauf eingerichtet, uns glücklich zu machen. Das ist nicht die primäre Funktion unseres Gehirns. Die primäre Funktion ist, uns sicher zu halten. Also Sicherheit steht wirklich einfach auch biologisch gesprochen an erster Stelle. Und dann ist es so, dass bestimmte Identitätsstrukturen dieses Bedürfnis nach Sicherheit wunderbar bedienen, weil sie uns eben, das ist dieses scheinbare Gefühl geben, dass wir etwas kontrollieren. Da gibt es jemand, der trifft Entscheidungen. Da gibt es jemand, der hat eine Meinung. Und das alles gibt uns diese Sicherheit. Und für manche Menschen, es ist nicht für alle Menschen so, dass sie irgendwann an den Punkt kommen und sagen, und dieses Korsett, diese Identität ist mir jetzt zu eng. Es gibt auch Menschen, ich hatte es gerade auch jetzt bei einem Kommentar unter YouTube, unter diesem YouTube-Video, der hat gesagt, er findet es super. Der spielt gerne mit dieser Identität, er findet sich neu, hat neue Ideen und hey, wunderbar, wenn das deine Spielwiese ist. Also, es ist nicht gesagt, dass diese Identität unbedingt etwas Schlechtes ist. Für jeden. Also die Wahrnehmung kann da auch unterschiedlich sein, aber viele, die jetzt auch eben spirituell auf dem Weg sind, kommen an den Punkt, dass sie merken, und das ist mir hier jetzt zu eng. Da muss noch mehr sein, ja, da muss mehr sein als diese scheinbare Sicherheit und das, was mich scheinbar ausmacht und die sich dann auf die Suche machen und feststellen, dass diese Identität eben nur eine überlagerte Schicht ist über etwas, was eigentlich groß und wild und unbändig und mysteriös und unbekannt und alles ist, also das ganze Leben halt so, wie es sich darstellt, wenn wir nicht identifiziert sind.
Naga schreibt, Hallo Yvonne, findet Erwachen nicht auch als Geschenk des Göttlichen statt, ohne ständige Suche und deren Irrwege, einfach dem Göttlichen vertrauen?
Ja, die Frage ist, wenn, also gibt es überhaupt etwas, was außerhalb des Göttlichen stattfindet? Sind Irrwege und die Suche vielleicht auch einfach Teil dieses Göttlichen? So wie es eben Menschen gibt, die sagen, sie sind super happy mit ihrer Identität und haben nicht das Bedürfnis aufzuwachen, gibt es Menschen, die wachen spontan auf. Es gibt Menschen, die haben dieses innere magnetische Ziehen, dass sie denken, ich muss jetzt einfach auf die Suche gehen. Es gibt Menschen, die sagen, ich vertraue dem Göttlichen. Und die Wege, die dahin führen, sind so unterschiedlich. Und ich Das ist in dem Fall jetzt auch tatsächlich nichts, was ich überprüfen kann, aber was ich beobachten kann, ist, dass sie so individuell sind, dass alles, was geschieht, letztendlich immer Teil dieses großen Aufwachsprozesses ist. Auch wenn es von außen manchmal nicht so aussieht. Aber dass es immer diesen inneren Zug gibt, dass es immer diesen inneren Zug gibt nach diesem Erwachen und nach diesem Erkennen und dass es sich unterschiedlich darstellt. Und ich würde jetzt die Irrwege, die der Verstand als Irrwege bezeichnet oder dieses Suchen, was vielleicht irgendwann auch nervig ist, gar nicht bewerten wollen, sondern wirklich als Teil dieses Spiels, als Teil dieses Ausdrucks in diesem individuellen Menschen sehen.
Stefan schreibt, liebe Yvonne, ich habe oft gehört, dass wahre Hingabe dasselbe ist wie Liebe. Falls du das auch so siehst, kannst du mir den Zusammenhang erklären?
Wenn ich das jetzt von den Worten Hingabe und Liebe aus betrachte, dann kommen wir nicht umhin, das zu definieren, was Hingabe und was Liebe ist. Und ich denke, sie haben eine Schnittmenge. Also Hingabe ist Teil der Liebe, aber die Liebe ist größer als die Hingabe. Was sie gemeinsam haben, was sie verbindet, die Hingabe und die Liebe in meiner Erfahrung, ist, dass sie beide dieses offene, annehmende, willkommen heißende haben. Und zwar bedingungslos. Ich glaube, das ist die Qualität, die diese beiden Dinge wirklich miteinander haben. Bedingungslos heißt, ich bin wirklich bereit, eben ohne Wenn und Aber und ohne Absicht und Ziel mich hinzugeben oder zu lieben. Aber die Liebe ist noch, wie gesagt, noch mehr als nur die Hingabe. Die Liebe hat eine Qualität, die wirklich vollständig unpersönlich ist und die unabhängig auch von einem Menschen oder von einem Gegenüber einfach stattfindet. Und die, wenn man so will, die Grundschwingung ist von allem, was ist. Und zwar gar nicht jetzt so esoterisch betrachtet, sondern ganz faktisch. Das Leben erlaubt alles genauso, wie es ist. Die schönsten Dinge, die du dir vorstellen kannst und die schrecklichsten Dinge, die du dir vorstellen kannst, zu all dem hat das Leben schon Ja gesagt. Und das ist für uns Menschen oft schwer vorzustellen, wenn schreckliche Dinge passieren. Und die Liebe hält den Raum auch für das, für alles, für jeden Moment. Und das ist wirklich, wie gesagt, auch unabhängig davon, ob da ein Mensch ist oder ein anderes Wesen, sondern sozusagen, das ist in meinem Empfinden das, was das ganze Leben einfach als Grundlage hat.
Im Moment ist Stille im Chat.
Alles klar. Ja, und du kannst in der Stille auch mal schauen, wie es dir damit geht, ob da etwas auftaucht von, jetzt müsste doch was passieren, ob Gedanken diesen Platz einnehmen oder ob die Stille einfach genossen werden kann, so wie sie jetzt gerade da ist.
Diana möchte wissen, was ist Traumata? Sind die auch Illusionen?
Kommt drauf an, von welcher Seite wir drauf schauen. Grundsätzlich aus dem Absoluten gesprochen ist alles, was in Form auftaucht, Illusion. Der Mensch an sich, der Körper, die Dinge, sind alle in Raum und Zeit ein vorübergehendes Erscheinen und Vergehen auch wieder. Aber das hilft nicht wirklich weiter, solange wir noch in diesem Körper sind, das so zu betrachten. Und in der relativen Wahrheit, also in der Erfahrung, in der wir jetzt gerade in einem Menschenkörper sind, ist ein Trauma eine Erfahrung, die von deinem System nicht verarbeitet werden konnte, die so überwältigend war, mit der du allein gelassen wurdest, wo es kein Gegenüber gab. Und deswegen hat dein System nicht die Möglichkeit gehabt, diese Erfahrung zu verarbeiten und hat dadurch, meine Traumatherapeutin hat mal gesagt, wie ein Kratzer in der Schallplatte ist an der Stelle hängen geblieben. Und es ist tatsächlich so, dass diese Erfahrung wurde nicht abgelegt als erledigt, sondern die hängt sozusagen noch im System fest. Und alle Reaktionen, die dann damit verbunden sind, leben im Körper weiter. Das heißt, die Erfahrung, die da so überwältigend war, kann Jahrzehnte zurücklegen und du kannst immer noch diese Symptome oder diese Auswirkungen dafür jetzt in deinem Körper haben. Und in der Traumatherapie wird letztendlich genau das gemacht, dass die Erfahrungen abgeholt werden, zu Ende gefühlt oder zu Ende erfahren werden und dann wirklich abgelegt werden können und der Körper dann und dein Nervensystem zur Ruhe kommen kann. Und das ist wie gesagt, auf einer ganz menschlichen Ebene eine ganz wertvolle Sache, sich damit zu beschäftigen, weil wir eben nicht nur in der Lage sind, in der Stille zu sein und uns wirklich komplett weit und frei oder in der Liebe zu fühlen oder in der Leere zu fühlen, je nachdem, was gerade für dich dran ist, sondern dass wir gleichzeitig auch in unserem Menschsein ankommen können. Und das gelingt halt eben umso einfacher und umso zufriedener, je mehr wir hier mit im Frieden sind, mit unserem körperlichen Dasein, mit unserer Erscheinung hier in der Form.
Lisa fragt, ist Leben und Liebe das Gleiche?
Bei all diesen Fragen taucht für mich sofort auf, weil ich habe diese Fragen tatsächlich über mehrere Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre bewegt. Es sind wunderbare Fragen der Selbsterforschung. Und die Antworten waren nie die gleichen. Also, was ist Liebe? Was ist Leben? Kannst du auch gerne, bevor ich jetzt eine Antwort gebe, für dich auch als Selbsterforschungsfrage machen, indem du dich auch damit einfach hinsetzt, am besten immer mit Stift und Papier oder aber in einer Dyadenmeditation, was ein Format ist, bei dem wir gemeinsam miteinander kontemplieren und diesen Fragen nachgehst. Was bedeutet das ganz konkret für dich? Was taucht auf, wenn du dich mit der Liebe verbindest? Was taucht auf, wenn du dich mit dem Leben verbindest? Was taucht vor allen Dingen auch an Widerständen auf? Ganz spannend sind ja die Widerstände, weil da erfahren wir am meisten über uns selber. Und das ist eine Einladung, die ich, weil ich sie selbst so durchlaufen habe und als ganz kostbar empfunden habe, die ich gerne weitergeben möchte, das wirklich für dich selber zu erforschen. Und zwar eben nicht nur über den Kopf, sondern wirklich hineinzuspüren, was passiert in mir, wenn ich mich mit Liebe verbinde? Was geschieht, was erfahre ich, wenn ich mich mit Leben verbinde? Und dann auftauchen zu lassen, hinzuspüren, was macht es mit mir? Was ist meine Erfahrung von Liebe? Was ist meine Erfahrung von Leben? Weil letztendlich kann ich da jetzt zwar eine Antwort drauf geben, aber die wird allenfalls im Kopf landen als Idee. Und das, was wirklich kostbar ist, was wirklich bleibt, ist eben die eigene Erfahrung. Und ich würde, wenn ich darauf eine Antwort geben würde, sagen, dass Leben ein Ausdruck von Liebe ist.
Black Forest schreibt, hallo Yvonne. Habe die Frage schon mehrfach gestellt bei anderen. Stimmst du der Theorie zu, dass das alles hier eine Art Supercomputer ist, bei dem das Bewusstsein sich einfach bestimmte Dinge reinlädt, zum Beispiel Emotionen, Dinge und Gefühle und so weiter?
Ich mag diese Theorie. Ich finde, es erinnert mich an Matrix, den Film. Also ja, die Idee vom Supercomputer gefällt mir total gut. Worauf ich hinweisen möchte, es ist eine Theorie, aber das hast du ja selber schon so genannt. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun und nichts mit der Realität zu tun, aber es ist ein schönes Gedankenspiel, was dem Verstand zumindest unterstützt, darin etwas zu verstehen von dem, was hier passiert, was sich nicht verstehen lässt. Wenn wir in die direkte Erfahrung des Mysteriums, was dieses Leben einfach ist, eintauchen, dann gibt es keine Konzepte und keine Theorien. Selbst die besten Denker dieser Welt sind nicht in der Lage, eine Theorie zu erfinden, die das wiedergibt, was wirklich hier ist. Aber das Gute ist, dass jeder von uns die Fähigkeit hat, das zu erfahren. Und das ist letztendlich der kostbarste Schatz, den wir heben können. Weil was auch an dieser Theorie einfach eine Annahme ist, das ist ja ganz spannend, wir haben oft Annahmen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie wahr sind, ist, dass es so etwas wie Bewusstsein gibt. Das wird ja oft so als gegeben hingenommen. Ja klar, es gibt ein Bewusstsein, deswegen machen wir das hier alles. Aber auch das in Frage zu stellen, was ist Bewusstsein? Ich bin wieder beim Gleichen wie eben schon. Was ist Liebe? Was ist Leben? Was ist Bewusstsein? Also, außer dass es ein Wort ist, worauf verweist Bewusstsein? Was bedeutet das? Wie erfährst du das? Woher weißt du, dass es da ist? Und dieser Frage nachzugehen, ist meiner Erfahrung nach spannender und wertvoller, als sich in Theorien zu beschäftigen. Wobei auch mein Kopf ist jemand, so also mein Kopf liebt Theorien, mein Kopf liebt Gedankenspiele, der macht das sehr gerne. Und gleichzeitig, ja, ist es eher ein Hobby. Und sozusagen, wo es beginnt, spannend zu werden für mich, ist einfach immer wieder in dem direkten Überprüfen und zwar außerhalb des Verstandes überprüfen, was ist da wirklich.
Tanja schreibt, liebe Yvonne, auf deiner Webseite beschreibst du, dass du dich scheinbar immer irgendwie gegen das Leben gewehrt hast. Das kenne ich. Ist das aufgrund von Traumata? Hat sich dieses Wehren gegen das Leben mit dem Aufwachen von selbst erledigt?
Frage habe ich mir auch oft gestellt, weil es ist so ein bisschen dieses Henne-Ei-Phänomen. Ich kann nicht sagen, also weil ich mich einfach nicht erinnere, ob zuerst dieser Widerstand, dieses Wehren gegen das Leben da war oder zuerst das Trauma da war oder ob es gleichzeitig aufgetaucht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich denke sicher, dass es Schnittmengen gibt darin und dass es sich gegenseitig bedingt. Ja, also dass traumatische Erfahrungen, vor allem in der frühen Kindheit, natürlich dazu beitragen, dass ich nicht so gerne hier sein möchte, weil ich denke, boah, dieses Leben hier, es macht irgendwie keinen Spaß. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, diese Widerstandsenergie, die ich wahrnehmen konnte, ist älter, was auch immer das bedeutet. Und ja, tatsächlich ist der Erwachensprozess hilfreich. Und es ist auch wieder sehr paradox, dieser große Widerstand gegen das Leben hat überhaupt erst dazu geführt, dass ich mich mit der Hingabe beschäftigt habe. Und die Hingabe wiederum war letztendlich auch für mich der Schlüssel, dass überhaupt was gekippt ist. Weil dieser Widerstand war tatsächlich meine Identitätsstruktur, mein Korsett, in dem ich drin war. Und als ich damit so am Boden war, also aus dieser Widerstandsenergie, das alles, was mein ganzes Leben ausgemacht hat in diesem Widerstand, in Schutt und Asche lag und da gab es einfach nichts mehr, gab es nur noch eine Sache und das war Hingabe, weil es war sowieso alles schon am Ende und vorbei. Und die Hingabe hat letztendlich zu dieser Öffnung geführt und mit dieser Hingabe sind auch dann diese Widerstandsidentitätsstrukturen abgefallen und ja, die sind jetzt mittlerweile gar nicht mehr für mich wahrnehmbar. Es ist eher so, wie wenn das ein anderes Leben wäre oder wie wenn ich einen Film geguckt hätte und dir jetzt davon erzähle, dass ich das erlebt habe, fühlt sich für mich an, wie wenn ich dir aus einem Film was erzähle. Und es war aber auch ein Prozess. Also es gab schon diesen großen Kipppunkt von diesem kompletten, ich bin am Ende mit allem Widerstand, ich komme hier nicht raus, dass es gekippt ist durch die Hingabe in eine Öffnung und dann aber wirklich auch auch Schicht für Schicht immer mehr entrollt hat und aufgerollt hat, bis es dann jetzt nur noch ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Freude, Hingabe gibt und der Widerstand nur noch eine Erinnerung ist tatsächlich, ja. Auch im System erstaunlicherweise. Im System hat es auch eine Weile gedauert. Also ich habe gespürt, auch der Körper war sehr lange noch in der Hingabe. Gar nicht so sehr die Gedanken, die gibt es ja auch, die Widerstandsgedanken. Aber ich habe sehr viel Widerstand im Körper wahrnehmen können. In Form natürlich auch von Dissoziation oder Starre, also alles, was wir vom Nervensystem her kennen. Und auch da ist wieder die Brücke für mich gewesen. Ich konnte meine Widerstandsgedanken nicht abschalten, solange im Körper noch spürbar Widerstand gegen das Leben war. Das ging nicht. Das ging nur Hand in Hand. Also der Körper musste mit ins Boot. Der Körper musste die Erfahrung machen, dass es okay und sicher ist, auch ohne Widerstand in dieser Welt zu sein. Also du kannst dir vorstellen, der Widerstand war wie mein Panzer, meine Schutzrüstung gegen dieses Leben, was ich als gefährlich und unsicher erlebt habe. Und als der Körper die Erlaubnis hatte, weil er sich sicher fühlen durfte, es ist okay, diese Rüstung abzulegen, diesen Widerstand loszulassen, erst dann hat es auch da oben Klick gemacht und dann wurden die Gedanken auch weniger.
Black Forest schreibt nochmal zu dem Kommentarfall mit dem Supercomputer. Es würde auch solche Dinge wie Röntgenblick von Georg Rieder erklären. Der lädt einfach Sicht durch den Körper und so weiter.
Sagst du das letzte gerade nochmal? Was ist das? Was macht der mit dem? Der lädt sich?
Sicht.
Ich kenne den leider überhaupt nicht, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Aber du kannst, wenn du magst, in den Kommentar nochmal genau reinschreiben, worauf sich das bezieht, weil ich das nicht kenne, was du gerade, das Wort, was du gerade gesagt hast. Aber selbst wenn wir jetzt nicht genau wissen, was das bedeutet, also wenn wir da jetzt nicht genau auf diesen Georg eingehen, ja, vielleicht erklärt es das. Also das ist gut, es ist auch, ich habe auch nichts dagegen, dass der Verstand was verstehen darf, deswegen heißt er ja Verstand. Aber die Frage ist, wozu? Also braucht es diese Erklärungen? Braucht es diese Erklärungen? Eben außer, dass sie, wie gesagt, Spielereien sind und auch Freude und Spaß machen können, sich damit zu beschäftigen. Braucht es die? Haben die irgendeinen Zweck? Und wenn ja, welchen? Das wäre auch eine spannende Frage. Welchen Zweck, welche Absicht haben Erklärungen? Warum ist es wichtig, etwas verstehen zu müssen?
Christian fragt, hallo, hast du aus deiner Erfahrung einen Sinn des Lebens gefunden? Ist der Sinn des Lebens vielleicht, lernen zu leben?
Also tatsächlich habe ich keinen Sinn des Lebens gefunden, weil auch der ja wiederum, also ich wüsste nicht, der Sinn des Lebens, sagen wir so, ich habe keinen Sinn des Lebens gefunden, den ich in Worte fassen könnte, weil der dann ja wieder schon auch in irgendeiner Form ein Konzept wäre. Und es gibt etwas, was wie eine innere Kraft ist, was hier lebt. Und was sich hier ausdrückt, das passiert hier offensichtlich. Möglicherweise ist das der Sinn, dass es einfach passiert. Und da taucht dann auch sowas wie Freude auf, wenn ich mich damit verbinde, mit dieser Qualität, die einfach hier auftauchen möchte als Ausdruck des Lebens. Aber es ist nichts, was ich in Worte fassen könnte, wo ich jetzt sagen könnte, ja, genau so ist es.
Tanja schreibt, oh wow, ganz lieben Dank.
Gerne.
Und Diana fragt, wie hast du das denn deinem Körper beigebracht, also ihn mitzunehmen?
Also da kann ich gerade nochmal an das anknüpfen, was Hermann vorher gesagt hat mit dieser dunklen Nacht der Seele. Ich habe ganz viele Jahrzehnte einfach im Alleingang versucht, dieses Thema zu lösen und es ist mir nicht gelungen. Außer dass ich immer wieder in diese dunklen Phasen gekommen bin, weil ich nicht in der Lage war, das alleine zu lösen. Und jetzt im Nachhinein ist mir das auch total klar, weil Eine große Fähigkeit, die wir als Menschen miteinander haben, ist, dass wir uns gegenseitig koregulieren, also unsere Nervensysteme sich abgleichen. Und das ist tatsächlich auch das, was in einer gesunden Mutter- oder Bezugsperson-Kind-Beziehung passiert. Das heißt, das Kind hat noch kein Nervensystem, was sich alleine regulieren kann, aber die Bezugsperson im Idealfall, also die Mutter, der Vater, die Oma, wer auch immer gerade da ist. Und so kann das Nervensystem des Babys, des Kindes lernen, was es heißt, sicher zu sein, reguliert zu sein. Wenn das nicht stattfindet, also das ist in der Regel der Fall, wenn wir in irgendeiner Weise traumatisiert sind, dann haben wir das nicht gelernt. Also unser Nervensystem hat diese Erfahrung nicht gemacht. Und wenn wir das jetzt weiterhin alleine versuchen, gibt es mittlerweile wunderbare YouTube-Kanäle und Bücher und Literatur, um sich da einzulesen und ein Stück weit auch vielleicht was zu bewirken durch bestimmte Übungen, auch Erforschungsfragen, die man sich anschauen kann. Aber da ist tatsächlich meiner Meinung nach ein Gegenüber notwendig. Ob das jetzt ein Therapeut sein muss oder ein Coach oder ein Begleiter oder eine Gruppe oder ein vertrauter Mensch ist gar nicht so relevant, meiner Meinung nach, sondern wichtig ist, es ist ein Gegenüber, mit dem ich in einer sicheren Beziehung bin, wo ich einfach lernen kann, dass das, was alles noch hier sozusagen nicht aufgearbeitet ist, seinen Raum und seinen Platz bekommt. Und bei mir war es ganz klassische Traumatherapie. Ich hatte immer das Glück, dass ich Menschen getroffen habe, die körperorientiert gearbeitet haben, also wo es nicht darum geht, Geschichten zu erzählen aus der Vergangenheit und sich da irgendwie auch so ein bisschen im Kreis zu drehen, sondern immer den Körper mit reinzuholen. Und wenn es was ist, was dich interessiert, kannst du sowas wie Somatic Experiencing googeln. Also das ist eine Therapieform. Oder NARM ist auch, NARM ist ein Ansatz, bei dem auch ganzheitlich wirklich geguckt wird, wo es immer darum geht, den Körper mit reinzunehmen. Und nachdem da so ein Grundstock geschaffen war, also dass da so mal so eine Basis da war davon, dass ich ganz gut hier sein konnte, ohne zu dissoziieren und irgendwie abzuhauen, danach habe ich dann jetzt auch mittlerweile meine ganz eigene Praxis entwickelt. Ich mache ganz viel mit Atem, weil ich den Atem als ganz kostbar erlebe, weil der Atem uns auch mit dem Leben verbindet. Ja, jedes Mal, wenn ich ein- und ausatme, atme ich Leben ein. Ich verbinde mich mit meiner Lebendigkeit in dem Moment, wo ich das mache. Ich schüttel total gerne. Also TRE ist etwas, diese Release-Technik oder auch einfach klassische Schüttelmeditationen. Das ist alles super unterstützend. Allerdings, wenn es wirklich Trauma gibt im Körper, was noch ja einfach angeschaut werden möchte, ist meine Erfahrung, dass es mit diesen, weder mit Atmen noch nur mit Schütteln nicht reicht, aber es sind wunderbare Ergänzungen auch. Oder wenn du schon ein Stück weiter bist, kann ich das ungemein empfehlen, um immer mehr im Körper anzukommen und auch wirklich wahrzunehmen, dass es diese Unterscheidung zwischen jetzt bin ich gerade Bewusstsein oder in der Stille und jetzt bin ich im Körper gar nicht mehr gibt, sondern dass es dann wirklich wahrnehmbar wird, dass der Körper ein Ausdruck dessen ist und dass in dem im Körper auch alles wirklich lebendig ist und lebt und zwar nicht mehr als Identifikation mit dem Körper, sondern wirklich nur noch als Ausdruck des Lebendigen. Und du kannst gerne in diesen Momenten der Stille, in denen scheinbar nichts passiert, immer wieder diese Einladung einfach für dich nehmen und sagen, was ist jetzt gerade da? Was spüre ich? Was nehme ich wahr? Und einfach immer wieder bei dir einchecken. Sind da gerade Gedanken? Ist da gerade Stille? Wie geht's mir in meinem Körper? Was nehme ich sonst noch wahr? Was bei mir dann immer so auftaucht, ich werde mir dann immer so dieser Köstlichkeit des Lebens bewusst, einfach nur, weil ich hinschaue. Das ist ja immer da, aber ich bemerke es halt dann nicht, wenn ich woanders bin mit meiner Aufmerksamkeit.
Die nächste Frage kommt von Tanja. Kannst du diese Art von Traumabegleitung auch online anbieten? Ich bin überhaupt nicht in deiner Nähe.
Ja, also ich selber bin ja keine ausgebildete Therapeutin, das heißt, ich mache keine Traumatherapie. Da gibt es aber auf jeden Fall, du darfst mir gerne eine Mail schreiben, dann schicke ich dir Kontakte zu Menschen oder zu Therapieformen, die mir gut weitergeholfen haben. Was ich mache, ist, dass ich Menschen begleite, auch natürlich durch diese Täler der Dunkelheit und durch alles, was so auftaucht, aber eben nicht im klassischen Sinne einer Traumatherapie, sondern eben im Sinne einer Begleitung, so wie ich jetzt hier auch mit euch teile, mit dem zu sein, was gerade da ist. Und dadurch, dass ich mit im Raum bin, passiert natürlich automatisch was in deinem Nervensystem, unabhängig davon, was ich studiert habe. Einfach weil wir zwei Menschen sind, die miteinander den Raum teilen. Genau. Und das ist das Angebot, was ich mache. Und wenn es um eine klassische Traumatherapie geht, wie gesagt, gebe ich gerne auch nochmal dann per E-Mail die Daten, die Kontakte weiter, wenn es da sowas in die Richtung braucht. Und es ist tatsächlich auch manchmal schwer auseinanderzuhalten. Wir sind, wenn wir diese Identitätsstrukturen nach und nach auflösen, an Themen dran, die sind sehr intensiv und wir kommen auch immer wieder in Kontakt mit Trauma und es braucht auch nicht für jedes Trauma einen Traumatherapeuten. Die Frage ist immer, wie gut bist du in der Lage, das zu halten, was auftaucht? Und je mehr wir Identitätsstrukturen lockern, weil die sind eben, wie gesagt, unser Schutzpanzer auch für Trauma, auch für diesen Schmerz, den wir da erfahren haben, desto lockerer und poröser der wird, desto mehr kann an die Oberfläche kommen. Und das kann sehr intensiv werden. Und da ist immer eben, wie gesagt, die Frage, braucht es jemanden, der da professionell begleitet in der Form von einer Therapie? Oder ist dein System in der Lage, gemeinsam mit einem Gegenüber, wie mit mir beispielsweise, den Raum zu halten?
Jeanette Nicole schreibt, ich denke, jedes Erwachen ist so einzigartig wie der Fingerabdruck.
Jeden Fall. Sonst wäre es ja langweilig. Deswegen gibt es auch kein Patentrezept. Also wenn irgendwo steht A, B, C, das musst du alles machen in dieser Reihenfolge, dann erwachst du, dann würde ich mal vorsichtig sein. Weil genau die Erfahrung mache ich auch mit den Menschen, die ich begleite, mit mir selber, dass das Erwachen individuell ist, genau so wie du individuell bist in deinem Ausdruck natürlich.
Neo Mein schreibt, hier gibt es technische Herausforderungen. Liebe Grüße an alle und danke. Vielleicht kann Yvonne etwas zu Synchronereignissen sagen. Bitte nicht, dass sie Konzept oder Meinung sind. Sie sind Tatsachen wie der Tod des Körpers. Natürlich in der absoluten Wirklichkeit nur scheinbar.
Also Synchronereignisse meint wahrscheinlich Synchronizitäten, schätze ich mal. Also dieses, dass so Zufälle passieren, über die man sich wundert, dass es Zufälle sind. Ich erlebe das so. Also ich erlebe tatsächlich immer mehr, dass die Dinge sich auf wundersame Weise fügen und der Verstand keine Erklärung dafür hat. Ich glaube, das ist das Beste, wie man Synchronizitäten beschreiben kann. Dass etwas geschieht, was wie ein Wunder oder eben ein Zufall erscheint. Und das liegt daran, dass der Kopf sich daraus keinen Reim machen kann. Und warum das so ist und was dahinter alles passiert, who knows? Weiß der Kopf eben nicht. Also tatsächlich, ja, kann man da jetzt ein Konzept zu stricken, wenn man möchte, aber sonst einfach, ja, sich freuen, wenn es passiert, anerkennen, dass es passiert und auch anerkennen, dass der Verstand eben tatsächlich nur einen kleinen Teil dessen, was wahr ist oder was überhaupt an Realität möglich ist, verstehen kann. Der Verstand ist einfach ja auch ja, sehr begrenzt in seinem, in seiner Art, die Welt zu erfassen, so wie auch unsere Sinne begrenzt sind, ja. Wir nehmen die Welt ja genauso wahr. Zufälligerweise gibt es da draußen Dinge, die ich hören und sehen und schmecken und riechen und fühlen kann. Wie lustig. Warum gibt es nicht noch Dinge, die irgendeinen sechsten Sinn brauchen, ja? Spannend, dass es passt. Und es liegt natürlich daran, dass die Welt, die wir wahrnehmen, die ist, die zu uns Menschen passt. Ja, wenn wir jetzt eine Eule fragen würden oder einen Hund, der würde uns was ganz anderes über diese Welt erzählen, weil der ganz andere Sinneswahrnehmungen hat. Und so ist es auch mit unserem Verstand. Unser Verstand ist, wenn wir den auch als sechsten Sinn mit reinholen würden, hat der halt auch nur eben einfach seine Fähigkeit, die Welt wahrzunehmen. Und Synchronizitäten, könnte man vielleicht sagen, sind wie so Löcher in der Matrix, wo was reinfällt, was eben nicht mehr über den Verstand verstehbar ist.
Black Forest schreibt, dass du etwas bewirkst, merke ich gerade wieder. Die Herzenswärme steigt wieder auf, so eine Art Hitze.
Ja, bei mir auch. Wenn ihr genau hinschaut, meine Wangen sind mittlerweile ganz rot geworden. Mir geht's genauso. Ich merke auch immer, wenn wir zusammensitzen, ob im Einzel oder in der Gruppe und miteinander teilen, dann merke ich auch, wie Energien einfach anders nochmal fließen und auch ihren Ausdruck im Körper finden. Und das Spannende daran ist wirklich, dass ich auch hier, ähnlich wie bei den Synchronizitäten, ich habe keine Ahnung, was da kommt und woher es kommt, aber es kommt und findet auch ja tatsächlich seinen Ausdruck als direkte Wahrnehmung von Herz und Wärme und wunderschön. Ja.
Diana fragt, ist nicht der Gedanke, von Gott getrennt zu sein, das Grundproblem?
Also, der Gedanke, von Gott getrennt zu sein, ist ja ein Gedanke, also eine Annahme. Erstens, die Annahme ist, ich bin getrennt. Und zweitens, die Annahme ist, es gibt etwas, was ich Gott nenne. Beides sind erstmal ja eben nur Annahmen, also Gedanken, die jetzt noch keinen Realitätsbezug haben. Und die Frage, das zu erforschen wäre, wieder stimmt es? Ja, stimmt es? Gibt es einen Gott? Kann ich den wahrnehmen? Kann ich den spüren? Ist der da? Und bin ich, wenn es den dann gibt, bin ich getrennt von dem? Ist das wahr? Oder ist eben alles nur ein Gedanke? Also dieses ganze Konstrukt ein Gedanke. Und wenn wir jetzt, wer Byron Katie und The Work kennt, die Frage nehmen, was wäre ich ohne diesen Gedanken? Was wäre ich ohne den Gedanken zu denken, dass ich getrennt bin von Gott? Oder dass das Problem sei, ich sei getrennt von Gott? Was taucht dann auf? Und wenn da Widerstand auftaucht oder so eine Art Festhalten wollen auftaucht, dann ist es spannend, an der Stelle weiter zu fragen, warum mag ich diese Idee nicht loslassen? Vielleicht gibt es Menschen, die für die wirklich auch dieses Symbol von Gott, und das ist ja nichts Schlechtes, ne? Es geht ja nicht darum, Symbole können auch hilfreich sein, ja. Es geht nicht darum, jedes Konzept über Bord zu schmeißen. Ich kann mich ja ganz bewusst dafür entscheiden, dass ich diese Idee von Gott oder vielleicht sogar die Erfahrung, die ich mit Gott mache, dass mir die gut tut, dass mir die wichtig ist. Und wenn ich aber merke, sie ist ein Hindernis, weil ich eigentlich weitergehen möchte, dann ist die Frage, warum hänge ich da dran? Warum möchte ich diese Idee nicht loslassen? Was passiert mit einer Welt, in der es keinen Gott gibt? Oder was passiert für mich, wenn es nur ein Gedanke ist? Und da gibt es keine Bewertung. Das eine ist nicht besser als das andere. Wie gesagt, es gibt total viele Menschen, die ja eben nicht nur Gott als Konzept haben, sondern wirklich die Erfahrungen des Göttlichen machen und in diesem göttlichen Leben und damit total, ja, stimmig und im Einklang sind. Und da sind wir wieder bei den verschiedenen Wegen des Erwachens. Jeder sucht sich seinen eigenen Weg.
Dani fragt, welche Art der Traumatherapie könnte dabei hilfreich sein?
Wahrscheinlich bei irgendwas, was vorher schon gefragt wurde. Also grundsätzlich, wie gesagt, Somatic Experiencing ist etwas, was ich empfehlen kann. NARM, NARM ist was, was ich empfehlen kann. EMDR, das sind leider alles so Abkürzungen und fragt mich jetzt nicht genau, was sie im Einzelnen heißen. EMDR ist eine wunderbare Traumatechnik, die mir auch sehr gut weitergeholfen hat. Grundsätzlich würde ich einfach, wenn ich ganz gezielt nach Traumatherapeuten schaue, immer gucken, dass es Menschen sind, die eben Grunderfahrung oder auch mit in der Therapie alles weiter benutzen, was mit dem Körper zu tun hat, mit dem Nervensystem zu tun hat. Polyvagaltheorie ist so ein Stichwort, was auch, wo man auch danach schauen kann. Das sind alles Dinge, die gut weiterhelfen können. Internal Family System, ja, das ist auch eine wunderbare Arbeit, eine Teilearbeit, mit der arbeite ich auch sehr viel, weil ich die sehr hilfreich finde. Um bestimmte Teile, die einfach abgeschnitten wurden, als innere Kindanteile kennen wir sie oder auch als andere Anteile, mit denen zu arbeiten. Da gibt es wirklich einiges, was du tun kannst. Und letztendlich, selbst wenn da vorne drauf die richtige Therapieform steht, ja, wenn der Mensch, mit dem du da zu tun hast, nicht passt, dann ist es auch nicht glücklich. Ich finde, bei Therapie ist es auch schwierig, mittlerweile eben Platz zu kriegen, grundsätzlich, aber dann wirklich auch da bei sich zu gucken, nicht nur, dass die Therapie passt, sondern dass auch der Mensch passt und dass du das Gefühl hast, da ist jemand, da kannst du gut andocken, um eben wirklich dir zu erlauben, in diesen sicheren Raum zu kommen. Das ist letztendlich das Entscheidende, glaube ich. Und wenn jemand vielleicht gar nicht so eine Therapie anbietet, aber du einen Menschen gefunden hast, wo du merkst, boah, da fühle ich mich sicher, da kann ich loslassen, ja, da kann ich aufmachen, weil darum geht's letztendlich. Aufzumachen, ja, dich dem zu öffnen, was da bisher nicht gesehen werden wollte oder nicht gefühlt werden konnte. Das ist für mich der entscheidende Faktor.
Christian schreibt, würdest du sagen, dass es beim Erwachen auch ein Ziel gibt? Oder bleibt es ewig nur bei den Zwischenstufen?
Weder noch. Also ein Ziel gibt es am Anfang. Das ist ja sozusagen die Karotte, die wir alle irgendwann mal vor der Nase haben, damit wir überhaupt loslaufen. Also diese Idee eines Ziels, irgendwo anzukommen, ist am Anfang tatsächlich ja der Motor. Und was auch immer auf dieser Karotte draufsteht, ich möchte in Frieden sein, ich möchte Freiheit spüren, ist tatsächlich sozusagen eben das, was die ganze Sache ins Laufen bringt. Und dich überhaupt auch auf dieses Wagnis, weil es ist ja letztendlich ein Wagnis, weil du verlässt sozusagen dein bekanntes Umfeld, alles, was dir vertraut war, und begibst dich ja da auf unbekanntes Terrain. Und dafür ist es gut, dass es am Anfang dieses Ziel, diese Ausrichtung gibt. Und auf dem Weg wird irgendwann erkannt, dass es dieses Ziel halt nicht gibt oder dass es nicht mehr relevant ist. Es taucht witzigerweise dann auf, wenn es nicht mehr relevant ist. Also dann, wenn es mir eigentlich wurscht ist, ob ich im Frieden bin oder ob ich frei bin, bemerke ich plötzlich, dass ich das alles bin und dass es alles da ist. Und dann spielt es aber keine Rolle mehr. Also diese Qualitäten werden immer mehr wahrgenommen, aber nicht mehr als Ziel, sondern einfach als Grundlage dessen, was da ist. Und dieses mit den Zwischenschritten löst sich irgendwie auch auf. Also es gibt am Anfang, solange wir noch auch dieses Gefühl haben, auf einem Weg zu sein, also zum Ziel gehört ja irgendwie auch ein Weg von A nach B. Das ganze Konzept Weg, Ziel gehört ja irgendwie zusammen. Dann gibt es auch noch diese Stationen, ja, wie wenn wir eben tatsächlich uns irgendwie auf den Weg machen und dann von A nach B, nach C, nach D kommen. Auch das löst sich irgendwann einfach auf und alles, was es gibt, sind Bewegungen im Leben. Es gibt einfach Dinge, die auftauchen und dann auch wieder verschwinden. Und dann gibt es wieder Dinge, die auftauchen und wieder verschwinden. Und eher so wie ein ewiger Kreislauf. Also nicht Weg und Station hat ja eher was Lineares. Und das, was ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, ist, dass es eben gar nicht linear ist, sondern eben eigentlich gleichzeitig zirkulär. Es ist schwierig zu beschreiben. Aber Raum und Zeit, die ja auch wiederum notwendig sind, um einen Weg und ein Ziel zu beschreiben, werden so wie davor auch nicht mehr wahrgenommen. Und damit genau passt eigentlich nichts von diesen Beschreibungen wirklich mehr oder trifft nicht mehr zu.
Neo Mein schreibt, nach dem Erwachen gibt es keins mehr. Erwachen können nur Menschen im Ich-Verstand. Aus der erwachten Perspektive ist Menschsein Illusion.
Fragezeichen? Ist Mensch eine Illusion? Okay. Ja, nicht mehr, nicht weniger als alles andere, was halt auftaucht. Aber es gibt, ich glaube, was der große Unterschied ist, jetzt hier zumindest zu vor dem Erwachen und nach dem Erwachen, ist, es gibt überhaupt kein Bedürfnis mehr, irgendetwas überhaupt so zu bezeichnen oder zu benennen. Es gibt kein Bedürfnis mehr, etwas. Was wir sonst ständig machen, ist, dass wir alles mit Aufkleber versehen. Aufkleber im Sinne von, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Und es gibt dieses Bedürfnis nicht mehr. Es gibt auch gar keinen Bezug mehr, ob Menschsein jetzt Illusion ist oder nicht. Das ist so nicht relevant. Also Menschsein erscheint, taucht auf. Zumindest jetzt in diesem Moment. Und vielleicht irgendwann nicht mehr und dann nicht mehr. Und die Idee, dass ich das als Illusion bezeichne, ja, sie ist nicht mehr relevant. Und es ist eher so, dass sie sich, wenn ich die jetzt zu mir nehmen würde, sich zwischen mich und diese Erfahrung von dem, was gerade da ist, stellen würde. Weil das, was gerade da ist, kann ich direkt und unmittelbar, ohne dass ich irgendein Wort oder eine Bezeichnung dafür nehmen muss, erfahren. Und das ist das, was eigentlich ständig passiert, dass eben alles unmittelbar, ohne Abstand, ohne irgendetwas dazwischen zu schieben, immer da ist und immer wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dass eben alle Vorstellungen, wie etwas sein könnte oder wie etwas heißen könnte, wegfallen. Die ergeben keinen Sinn mehr, ehrlich gesagt.
Naga schreibt, du hast eben mal das Atmen angesprochen, wo du das Leben in dir aufnimmst. Hast du dazu eine bestimmte Technik?
Im Grunde genommen braucht es dazu gar keine Technik, sondern einfach nur das Bewusstsein oder die innere Ausrichtung darauf, dass es faktisch so ist. Mit jedem Atemzug verbinde ich mich mit etwas, was mich diesen Körper hier leben lässt. Und ich verbinde mich damit auch mit allem, was lebendig ist und atmet. Und ich kann das mit meinem ganz normalen Atem machen, einfach indem ich hier sitze und mir dieses Bewusstsein dazu hole, dass dieses Atmen ein Geschenk des Lebens ist, ja, das mich am Leben hält, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Es gibt natürlich auch spezielle Atemtechniken, die man machen kann, aber die haben dann oft eher eine andere Wirkung nochmal als jetzt einfach nur dieses Anerkennen dessen. Und das Spannende, was ich vorhin ja auch hatte in der Stille, wo ich gesagt habe, was ist jetzt gerade lebendig? Sobald ich das mache, mir nämlich gewahr werde, was hier alles noch so stattfindet, kommt einfach wieder diese innere Freude und diese Köstlichkeit auf. Und ich kann dazu den Atem nehmen, ich kann dazu irgendetwas anderes nehmen, anerkennen, dass ich überhaupt hier bin, dass ich die Fähigkeit habe, hier zu sein, zu sehen, zu spüren, zu schmecken. All das ist einfach für sich genommen, ohne jede Bewertung, ein großes Wunder und eine Freude am Leben. Und ja, da würde ich auch einfach immer wieder dazu einladen, schau, was für dich die meiste Kraft hat. Also wenn es der, bei mir ist es einfach Atem, ich liebe den Atem. Ich hatte früher viele Probleme mit dem Atem, auch bedingt durch Trauma, der war oft sehr flach, beziehungsweise dann in Stresssituationen war es eher Hyperventilieren, also so, dass es zu viel wurde. Und mittlerweile ist der Atem wie so ein guter Freund geworden. Aber möglicherweise ist es auch vielleicht was ganz anderes für dich. Es könnte auch eine warme Wärmflasche sein, die dir dieses Gefühl gibt, dass du merkst, wow, das fühlt sich gut an. Ich bin an dieser Stelle, habe ich die Fähigkeit, die Sinneswahrnehmung von kuscheliger Wärme zu haben, was auch immer. Da darf jeder für sich gucken, was ihn in diesen Kontakt bringt von eben nicht nur einem Konzept, sondern von so einem ganz lebendigen, fühlbaren Gefühl von, ich bin Leben, ich bin am Leben.
Divine Presence schreibt, es heißt, dass alles immer richtig ist, wie es ist, aber für mich fühlt sich das überhaupt nicht immer so an. Für mich fühlt sich die wahrgenommene Außenwelt oft sehr fremd an. Mir fällt es aufgrund der ganzen erlebten Traumata schwer, dem Leben zu vertrauen. Es fühlt sich so an, als ob etwas gegen mich wäre. Die Ausbildung, die ich derzeit mache, fühlt sich auch nicht zu 100% stimmig für mich an, aber ich wüsste auch keine Alternative.
Ja, die subjektive Wahrnehmung dessen, was gerade da ist, und dieses ohne den Filter drauf gucken und erkennen, alles ist gut, sind nicht zwangsläufig das Gleiche. Das, was diese Wahrheit von alles ist gut, wie es ist, immer, weil es ist ja schon da, verschleiert, sind letztendlich diese Filter, also diese Identitätsstrukturen und ein Großteil davon tatsächlich auch Traumata. Und das heißt jetzt nicht, dass das nicht trotzdem alles gut, wie es ist. Das heißt einfach nur, dass es jetzt gerade mit dem Körper und dem Nervensystem und der Wahrnehmung, die jetzt gerade zur Verfügung steht, nicht wahrnehmbar ist. Und die Einladung dafür ist, es muss nichts hergestellt werden, ja, die Richtigkeit des Lebens muss nicht hergestellt werden, die ist da, sondern eher so wie Rumi das mal gesagt hat, such nicht die Liebe, sondern finde alle Widerstände, die du zwischen dich und die Liebe gestellt hast. So ist es dann eher die Einladung zu schauen, was sind die Filter, was sind die Identitätsstrukturen oder was sind die Traumata, die zwischen dir und dieser Erfahrung stehen, dass alles, so wie es jetzt ist, genau richtig und gut ist. Und das auch ernst zu nehmen, ja, auch diese Teile, die da noch Widerstand haben und sagen, nee, finde ich gar nicht, die ernst zu nehmen und dir die anzuschauen und die wirklich zu dir zu holen. Weil das sind ein bisschen so wie wirklich verloren gegangene Kinder oder streunende Katzen oder was auch immer du dir da vorstellen magst, die irgendwo wirklich wirr sind und rumlaufen und letztendlich, wenn wir die uns jetzt verkörpert vorstellen, sich eigentlich danach sehnen, wieder an diesen sicheren Ort zu kommen. Und auch da ist es wieder so entscheidend, ich kann mit einem nicht regulierten Nervensystem, kann ich nicht die Schönheit der Welt in mich aufnehmen, weil mein Nervensystem sagt, wir sind in Gefahr. Ja, ich habe gerade keine Zeit für Schönheit. Gefahr, wir müssen uns schützen. Und solange ich in diesem Modus unterwegs bin, kann ich das, was da ist, nicht sehen, nicht wahrnehmen. Und deswegen ist da wirklich die Einladung, das ernst zu nehmen, was da an Widerstand auftaucht und dir das anzuschauen und den Weg wirklich wieder frei zu machen, um dann die Köstlichkeit des Lebens zu erfahren. Und ich kann das wirklich so behaupten, dass es geht, weil ich es eben genauso erlebt habe. Ich habe die ersten 3 Jahrzehnte meines Lebens wirklich auch in diesem Panikmodus, in diesem Überlebensmodus verbracht und hätte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass es jemals möglich ist für mich, egal was auftaucht, hier zu sitzen und zu sagen, es ist alles okay, wie es ist. Hätte ich mir in dieser Zeit nicht vorstellen können. Und es geht.
Neomein schreibt, Menschsein ist relative Wirklichkeit. Es ist nach dem Erwachen ja nicht weg, oder?
Moment, nein, es ist nicht weg. Ich kann es noch spüren, es ist da. Es ist wirklich, ich finde es schön, sich vorzustellen, dass wie zum Beispiel das Spektrum eines Regenbogens oder eines Lichtprismas, was entsteht, wenn das Licht sich teilt. Also Prisma ist fast noch schöner. Da gibt's dieses eine weiße Licht, ja, das ist noch ungetrennt und das ist einfach weißes Licht. Dann kommt da dieses Prisma und dann teilt sich das in diese Regenbogenfarben auf. Und jeder dieser Farben ist eine Qualität, ein Ausdruck dieses einen Lichts, ja. Halt in Rot, in Blau, in Grün. Und das sind verschiedene Qualitäten. Und die sind ja weiterhin da. Und die dürfen auch da sein. Und die stören ja auch nicht. Also im Gegenteil. Sie sind ja letztendlich eine verkörperte Form dieses einen Lichtstrahls, der da eben noch nicht gebrochen wurde von diesem Prisma. Und es verschwindet eben auch völlig in meinem Erleben diese Hierarchie, ja, also diese Unterscheidung fällt total weg. Es macht gar keinen Unterschied mehr, wie das sich ausdrückt. Ob als reines Licht, ja, das erfahre ich vielleicht in transzendenten Zuständen, wenn du in der Meditation bist und so ganz tiefe Erfahrungen von Leere oder von Einheit hast, dann hast du diese Erfahrung von diesem noch ungeteilten weißen Licht. Und wenn du als Mensch auftauchst, dann bist du eben vielleicht die Qualität des roten oder grünen Lichts. Und es gibt aber keine Wertung da drin und es gibt keine Hierarchie da drin. Es sind einfach verschiedene Ausdrücke des Gleichen.
Neomind möchte wissen, wo ist die erwachte Wirklichkeit? Gibt es noch eine örtliche Identifikation?
Nee, also Raum und Zeit als diese klassischen Konzepte, wie wir sie kennen, sind sowieso schwer. Also ich kann die herstellen, aber ich finde sie sehr schwer herzustellen. Ich muss mich da fast schon anstrengen. Deswegen ist alles, was irgendwie begrenzt ist oder benannt wird oder also Lokalisierung braucht ja wirklich auch eine Definition, so wie in einem Koordinatensystem bei Schiffe versenken, ja, dass du sagen kannst, A2, da ist das Schiff. Und sowas gibt es hier nicht. Also ich bin ein nicht lokalisierbares irgendwas. Also ich, was ist schon ich? Also es wird nicht so wahrgenommen, nein. Es wird einfach nur als, ich nehme es, also ich nehme das, was auftaucht, war als Ausdruck dessen, was gerade auftaucht. Und ich nehme wahr, wie es da ist. Ich nehme wahr, wie es wieder weg ist. Und es gibt nichts, was irgendwo an einer Stelle so ein Fixpunkt wäre, wo ich sagen könnte, da ist es.
Yvonne, du bietest über YouTube auch Meditation an, richtig?
Ja, momentan habe ich die gerade wieder ausgesetzt, weil ich Termine hatte an dem Tag. Aber ansonsten ist Sonntagabends um 21 Uhr immer eine freie Meditation gewesen, wo man sich über den YouTube-Kanal hat einfach dazu einloggen können. Die gibt es gerade aktuell nicht. Es gibt einige Aufzeichnungen und ich glaube über 30 verschiedene Meditationen, die man sich auch jetzt noch einfach anhören kann, wenn man das mag.
Diana fragt, wie war dein persönlicher Weg?
Ja, noch 5 Minuten. Ja, lang und steinig und dunkel. Also wer mit Widerstand auf diese Welt kommt, der ja, hat sich, glaube ich, schon ordentlich eine Portion vorgenommen. Ich war und ich, ja, der Widerstand hat sich wirklich auch als Trotz und als Dickkopf und ich weiß nicht, als Arroganz und alles Mögliche hier gezeigt. Und das ist tatsächlich was, was sehr zäh ist und was sehr viel, ja, sehr viel Zeit gekostet hat und deswegen trotzdem nicht weniger wertvoll war, also als Teil der Erfahrung, die hier stattgefunden hat. Tatsächlich ist es so, dass ich mich erinnere, dass ich als ganz kleines Kind auch schon dieses klare Sehen hatte und mich aber eben einfach gefragt habe, oder damals noch dachte, alle haben das, also alle können sehen, dass wir nicht dieser Körper sind und dass wir mehr sind. Und habe dann aber irgendwann verstanden, dass das nicht der Fall ist. Also, dass ich in meinem Umfeld gab es niemanden, der die Welt oder das, was ich wahrgenommen habe, so wahrgenommen hat wie ich. Im Gegenteil, wenn ich darüber gesprochen habe oder Menschen auch direkt angesprochen habe, dann war das eher mit ja, Ablehnung verbunden. Und dann habe ich irgendwann diesen Teil in mir begraben und zur Seite gestellt, weil ich gemerkt habe, das macht mir hier nur Probleme. Und dann ist sowas wirklich ja, wie so eine Depression recht früh schon aufgetaucht, weil ich so gemerkt habe, das Wichtigste, das Kostbarste, was ich habe, nämlich dieses klare Sehen, ist hier nicht erwünscht und alles andere ergibt für mich keinen Sinn. Und erst als dann wirklich dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, nichts mehr funktioniert hat und dieser Widerstand auch nicht mehr funktioniert hat und es dann so gekippt ist in dieser Hingabe, dann erst bin ich auch wieder in Kontakt gekommen mit diesem Teil, der ganz früh schon da war, aber eben, wie gesagt, auch den ich einfach weggesteckt hatte. Und das war dann eher wie so ein, also wirklich mehr so wie so ein mich erinnern. Es war nicht so wie ein, oh, das ist ja alles sehr neu, sondern puh, endlich ist das, was immer schon da war, endlich wieder zurück. Also wirklich ein Andocken an eine Erfahrung, die ich schon kannte und wo ich dann aber auch noch sehr, sehr lange auch immer noch nicht drüber gesprochen habe, weil ich immer noch von der Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe, ganz lang gedacht habe, ich sag besser mal niemandem, was hier los ist, weil das ist gefährlich, das ist nicht erwünscht. Ja, und das hat tatsächlich sehr, sehr lange auch gedauert, obwohl es schon viel, viel, viel länger her ist, dass es passiert ist, dass es irgendwann diesen Impuls gab, dass ich das auch teile oder darüber offen spreche und da jetzt wirklich ja wieder in so einer Natürlichkeit angekommen bin, in so einer Kindlichkeit, in so einer Unschuld. Und das tun wir ja alle, also jeder auf seinem Weg, jeder in seiner eigenen Geschichte, docken wir ja alle letztendlich immer wieder bei diesem Unschuldigen an, weil wir alle so auf die Welt gekommen sind. Wir erinnern uns vielleicht nicht alle daran, aber wir sind ja alle so auf die Welt gekommen. Und wenn diese Identitätsstruktur, die sich dazwischen geschoben hat, dann irgendwann wirklich weniger wird oder irgendwann aufgelöst ist oder nur noch so subtil da ist, dass sie den direkten Blick nicht mehr verhindert, dann sind wir wieder in so einer ganz, ja, freien, kindlichen, neugierigen Art hier zu sein mit dieser Welt, mit dem, was uns begegnet. Das war jetzt die Schnellzusammenfassung.
Lese ich noch eine letzte Frage vor, und zwar von NeoMind. Aus der erwachten Perspektive, ist das Leben ein Cosmic Joke oder etwas Heiliges?
Beides. Beides. Tatsächlich beides. Ich habe mittlerweile, werden hier auch noch sehr intensive Erfahrungen durchlaufen, dann findet hier was statt, was ich, also es, ich kann nicht mehr sagen, ob es Lachen oder Weinen ist. Es ist wie so beides, das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass man gar nicht sagen kann, lache ich jetzt oder weine ich jetzt? Also eben, ist es was, was mich so tief berührt, weil es so heilig ist? Oder ist es einfach nur zum Lachen, weil es der lustigste Witz aller Zeiten ist? Und das lässt sich nicht mehr unterscheiden. Es gibt diese Aufteilung nicht mehr und es ist beides.
Vielen Dank, liebe Yvonne, für das Beantworten all unserer Fragen und auch vielen Dank für all die wunderbaren Fragen.
Ja, vielen Dank an euch, ihr lieben JetzTV-Team-Menschen, die hier diesen Raum möglich machen. Und ja, auch ganz herzlichen Dank an alle, die sich eingebracht haben oder die vielleicht nur in der Stille da waren und zugehört haben. Ja, hat mich sehr gefreut. Habt noch einen ganz wunderbaren Abend.